direkt zum zweiten Tagesordnungspunkt, nämlich zum Thema Überbauung.
Ja, wir wurden gebeten, am GK-Ausschuss vorzustellen, einen Bericht der Arbeitsgruppe der Europäischen Zentralbank zu der Reform der Referenzzinssätze. Herr Kramer, ich meine, die Anfrage kam von Ihnen.
Genau.
Wir haben eine kurze Präsentation dazu vorbereitet und haben das Thema noch ein bisschen weiter aufgezogen, um nicht nur den Bericht zu sehen, sondern auch den Antrag zu geben. Wir hatten das Thema, ich meine, Anfang dieses Jahres auf der Agenda des HGB-Fachausschusses, als das Thema so aufgekommen ist und man festgestellt hat, ja, es tut sich was, die Benchmark-Verordnung sieht vor, wir müssen die Referenzzinssätze ändern. Die Benchmark-Verordnung hat nochmal verlängert um weitere 2 Jahre, wir haben also noch etwas Zeit, aber trotzdem irgendwo der Libor, der Ibor, der aus der Euribor, hängen halt in vielen Finanzprodukten drin und es ist Zeit, sich da Gedanken zu machen. Ich habe Ihnen auf der ersten Folie zum Hintergrund nochmal dargestellt zu den einzelnen Jurisdiktionen, die unterschiedlichen Referenzzinssätze, die jetzt in der Diskussion sind und die jetzt zum Teil auch schon veröffentlicht worden sind und am Markt sind. Und wenn wir hier vorne reinschauen in die Eurozone, dann haben wir bei uns praktisch jetzt den Ersatz, den Euro-Short-Term-Rate, der seit dem 2. Oktober diesen Jahres jetzt von der EZB veröffentlicht wird. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht mit den anderen Daten, sieht man auch, dass wir hier im europäischen Raum jetzt zeitlich auch nicht gerade voranschreiten, sondern schon jetzt irgendwie so ein bisschen auch aus der Runde kommen müssen. Das war die zweite Folie, zeigt nochmal so ein bisschen die Einschläge, die wir in diesem Jahr haben. Es wurden lange Diskussionen geführt, praktisch um den Euribor, wie man diesen reformieren könnte. Und der Euribor wird weiter bestehen bleiben. Allerdings, um benchmark-konform zu sein, denn nach jetziger Fassung ist er nicht benchmark-regulation-konform, wird es eine andere Art der Berechnung geben, nämlich eine hybride Berechnung. Sie erinnern sich, Hintergrund der Reform war, dass man sagt, wir brauchen mehr transaktionsbasierte Daten. Wir hatten das Problem, dass wir Manipulation hatten im Referenzzinssatzbereich und das waren ja auch die Ziele dieser Reform. Insofern hat man jetzt hier eine angepasste, allerdings halt immer noch, wie gesagt, hybride, aber anders hat man es nicht gelöst bekommen in langen Diskussionen und so wird er praktisch weiter fortbestehen, der Euribor. Die EMI hatte im Juli diesen Jahres, das läuft über die belgische Finanzaufsicht, weil das in Belgien gesettelt ist, dann praktisch hier jetzt die Erlaubnis bekommen, diesen nach dieser hybriden Methode dann zur Verfügung zu stellen, sodass wir dann ab 2021 dann hier auch einen haben. Was auch vorgesehen ist in der Benchmark Regulation ist jetzt, dass wir praktisch Fallback-Lösungen haben für die Referenzzinssätze. Das heißt, ein großes Thema jetzt in der Arbeitsgruppe ist nach wie vor auch noch zu diskutieren, wie für unterschiedliche Produkte einzelne Fallback-Lösungen jetzt ausgestaltet werden können, wie das Ganze nicht zu komplex werden kann und vor allem, was das dann auch für Auswirkungen hat. Den Ionia, den wird es in Zukunft nicht mehr geben. Wir haben seit dem 2010, sagt ihr schon, erstmals von der EZB veröffentlicht, den Euro-Short-Term-Rate. Und damit dieser ganze Prozess möglichst friktionsfrei verläuft, gibt es eine Übergangsphase, die habe ich Ihnen hier so hellblau gemacht, dass gesagt wurde, der Ionia wird jetzt erstmal fortgeschrieben. Und zwar ist es im Grunde genommen basierend auf dem ESTA praktisch plus 8,5 Basispunkte. Mhm. Sodass man dann jetzt hier auch noch den zeitlichen Übergang, den man mit der Benchmark-Verordnung gegeben hat, auch noch voll ausnutzen kann.
Ja, darf ich eins ergänzen für diejenigen, die sich nicht jeden Tag mit diesen Referenzzinssätzen beschäftigen? Unterschied Ionia-Euribor. Ionia ist ein Tagesgeldsatz. Und Euribor ist eine sogenannte Term Rate, das heißt eine Laufzeit, ein laufzeitabhängiger Zins in verschiedenen Staffelungen von Monat bis hin zu mehreren Jahren, wobei die größten Volumina im Einmonats- und Dreimonatsbereich gehandelt werden. Aber man sieht jetzt dadurch, dass wenn jetzt ESTA geschaffen wird, man praktisch nur einen Ersatz auf der Tagesgeldseite hat und genau das ist auch das Problem bei der Hybridberechnung. Also die Idee, wie Christina das sagte, ist einmal die Manipulationsanfälligkeit zu beseitigen, auf der anderen Seite aber wirklich auch einen Zinssatz zu finden, der dem tatsächlichen Transaktionen zugrunde liegen. Und wenn ich eben keinen habe, der in irgendeiner Form mit mir über 3 Monate marktgängigen Satz kreieren will, sondern ich nur über Tagesgeld praktisch hohe Liquidität habe, dann muss ich hypothetisch im Grunde genommen über eine Multiplikatorrechnung versuchen, mich anzunähern, hypothetisch praktisch zu ermitteln, was denn der risikofreie Zins wäre, indem ich jetzt praktisch tagesweise immer wieder anlege. So ermitteln. Die Idee ist aber eigentlich irgendwann genau zum gleichen Ergebnis wie bei Ester zu kommen, also tatsächlich einen Zins zu nehmen, der sich am Markt für 3 Monatsgeschäfte etabliert. Das ist die Idee. Das eben entlang der Gesamt.
Genau, also die, wenn man das jetzt noch ergänzen darf, die Risikofreiheit des Jonas ist ja auch immer ein wichtiges Kriterium, weil Euribor ist eben nicht risikofrei, das ist der, den Banken sich unbesichert leihen würden. Der Ionia ist immer mit Wertpapiersicherheit hinten drauf sozusagen, sodass es eine einigermaßen risikofreie Verzinsung ist, die ja für viele Bewertungsfragen für Banken außerordentlich wichtig ist, insofern ziemlich entscheidend. Natürlich ist es schön, wenn man viele Transaktionen hat, jetzt ist es halt so, dass die Zentralbank so ein bisschen auch an dem Problem, was sie selber kreiert hat, rumlaboriert, nämlich dass es wenige Transaktionen gegeben hat in der letzten Vergangenheit, die Interbanken ohne Besicherung gelaufen sind. Das hat die EZB aber auch am Ende des Tages provoziert und deshalb gab es den Ionia auch den Schwenk darauf und die Umstellung jetzt auf den Ester ist eigentlich auch eine weitere logische Folge dessen.
Dann würde ich auf die nächste Folie nochmal einordnen, die Arbeitsgruppe. Sämtliche Jurisdiktionen haben bei den Aufsichtsbehörden, bei den Regulierungen, bei den Zentralbanken sogenannte Industrie-Working Groups gebildet, die sich praktisch damit beschäftigen, wie man praktisch diese Transformation an Friktionspreisen lösen kann. Die Working Group der EZB ist aufgesetzt zusammen mit praktisch auch ESMA, Europäischer Kommission und ESMA, die alle praktisch mit drin setzen. Und es gibt eine Subarbeitsgruppe zur Financial Accounting and Risk Management, die verschiedene Veröffentlichungen schon vorgelegt hat, insbesondere einen Brief an das IASB, wo auch nochmal Modifikationen, ja auch ein Thema, was hier auch schon mal angesprochen wurde, bei uns im IFRS-Fachausschuss als besonders wichtiges Thema adressiert wurden, ein Bericht zum Risikomanagement und dann halt, wie gesagt, dass wir so eine Unterlagen haben, diesen Bericht, den wir heute vorstellen möchten. Der liest sich ausgesprochen schön strukturiert und gut. Und insofern mag es gar nicht so schwer, hier ein paar Folien zu machen. Es sind im Grunde genommen 3 inhaltliche Hauptteile. Es geht einerseits um die Umstellung jetzt praktisch von dem Ionia auf den Ester. Das ist das Kapitel 3. Also betroffen sind die IFRS 9 und IAS 39. Es geht darum, wenn ich Vollwertlösungen bei dem Euribor jetzt einziehe, wie mache ich das, wie kann das ausgestaltet werden, was hat das für Auswirkungen, auch praktisch betroffen sind die IFRS 9 und die IAS 39. Und dann hatten wir auch bei uns damals gesagt, im Grunde genommen gibt es ja 2 Verwendungen von diesen Arten von Referenzzinssätzen, halt praktisch einmal zur Cashflow-Bestimmung, ne, bei den bestimmten Krediten, was bei uns jetzt, was ich gelernt habe, im Retail-Bereich jetzt nicht so häufig auftritt, aber wir haben es vor allem in sämtlichen Bewertungen mit auch mit drin, ne, als Diskontierungsfaktor. Und das wäre dann im Grunde genommen der dritte inhaltliche Kapitel, was da reingeht. Ne, auch halt in anderen Standards, unter allem vorweg natürlich IFRS 13 mit der Hierarchie zur Fair Value Bestimmung. Und das ist auch ein Thema, was bei dir jetzt auch schon so durchgeklungen ist. Ne, wenn ich dann Korrelationen praktisch auch in unterschiedlichen Laufzeiten mache, dann kann ich dann jetzt ganz schnell aus Level 1 raus. Das sind dann halt solche Auswirkungen, die in dem Bericht angesprochen werden. Der Bericht gibt 9 Empfehlungen, die auf den folgenden Seiten für Sie noch einmal zusammengestellt sind. Die ersten beiden Folien, Empfehlungen 1 bis 5, sind praktisch die zu Kapitel 3, also zum Übergang von Ionia auf Ester. Die meisten Empfehlungen richten sich an die Anwender, also an die Bilanzierer. Allerdings, hier sieht man, ich habe es auch nochmal farblich hervorgehoben, deshalb allerdings auch an den IASB, praktisch um hier Klarheit zu schaffen, wie zu bilanzieren ist. Wollen wir die einzelnen durchgehen? Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr.
Also vielleicht darf ich ganz kurz was dazu sagen, weil in der Tat, Frau Schwedter, liest sich ja der Bericht ganz schön und ganz strukturiert. Für den geneigten Anwender, wie wir es jetzt halt mal sind, ist er allerdings nur von begrenzter Tauglichkeit, weil er listet eine ganze Latte von Empfehlungen auf, was man sich anzuschauen hat. Und ehrlich gesagt sind wir möglicherweise auf einen größeren Teil dieser Empfehlungen auch selber gekommen, ohne dass es dazu einer umfänglichen Arbeitsgruppe aus nicht weniger als 4 Institutionen gebraucht hätte. das, was die Bilanzierer eigentlich wirklich interessiert, sind ja, was machen wir denn aus der ganzen Geschichte? Insbesondere was Hedge Accounting angeht, weil wenn wir nämlich Ineffektivitäten haben oder gar eine Modifikation, was dann irgendwie zur Ausbuchung und Neueinbuchung des Geschäfts führen würde, das würde halt schon sehr dramatische Auswirkungen haben. Und dazu sagt dieser Bericht leider nichts, außer dass das ISB einerseits angesprochen wird und vielleicht ist implizit auch ein bisschen der Ball natürlich in Richtung WPs gespielt. Ja. Insofern ist es zwar nett, dass die das alles zusammengetragen haben, aber ist es für das ganz Konkrete ist es jetzt nur so halbtauglich. Nicht? Also man muss sich alles angucken, soweit so gut. Aber am Ende wurde der Ball wieder so elegant zurückgeflankt, ohne dass man ganz konkrete Aussagen getroffen hat. Was ist denn nun? Sind wir nun in der Effektivität oder Nicht-Effektivität allein bedingt aus diesen Zinssatzumstellungen und kann es zur Ausbuchung kommen oder eben nicht?
Aber das ist natürlich eine Frage, die die Regulatoren auch nicht klären kann.
Das stimmt, ja, das stimmt. Nur wenn die schon so eine Arbeitsgruppe einsetzen, dann hätte man vielleicht auch irgendwie ein paar Leute von den Wirtschaftsprüferverbänden dazunehmen können und dann vielleicht.
Die können es nicht machen.
Also doch, am Ende können sie es am Ende nämlich doch, denn die Wirtschaftsprüfer haben sich ja dazu geäußert mittlerweile. Das hatte ja Guido Flath auch, glaube ich, nochmal kurz rumgeschickt vorher. Und ich war jetzt jüngst auch bei einer Veranstaltung vom IDW mit der deutschen Kreditwirtschaft, wo dieses Thema natürlich auch ein größeres Thema war und die haben sich schon etwas stärker geäußert. Also die haben gesagt, dass eben in der Regel durch diese Zinsesänderung keine Hedge-Effektivitäten aufgelöst werden sollen, was ja schon mal, was also schon für, auf Bankenseite für eine gewisse Erleichterung dann gesorgt hat und auch die Ausgleichszahlungen, die beispielsweise stattfinden können, dass die, wie die zu behandeln sind, da haben die sich dann schon ganz gut zu geäußert und das ist halt das, was dem Bilanzersteller dann schon mehr hilft als
nur nochmal, das ist eine Sache, die kann das IDW bestenfalls klären fürs HGB.
Ja.
Die EZB kann sich nicht äußern dazu, was im HGB zu tun hat, da hat sie kein Mandat. Mhm. Und für IFRS hat sie auch kein Mandat. Das kann nur der ISB klären und das der ist immer auch mit dabei.
Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, wobei man fairerweise sagen muss, dass die EZB sich früher auch nicht daran gestört hat, Empfehlungen für Finanzierung zu geben.
Nicht? Ja, gut, aber hier geht es ja nicht um eine Empfehlung, sondern es gibt eine klare 0-1-Regelung. Also entweder geht es oder es geht nicht. Und das, was der IASB festgestellt hat, ist, dass es ohne Änderung des Standards zu Abbruch von Hedge-Beziehungen kommt. Das ist der Status quo. Mhm. Und da kann sich auch keine WP-Gesellschaft dagegen stellen und sagen, es ist mir egal. Ja? Und das ist einfach ein Faktor. Und deswegen ist der IASB jetzt tätig und überlegt, wie er einen Rettungsanker auswerfen kann. Da sind die im Augenblick dabei. Mhm. Ja? Also insofern würde ich das ein bisschen qualifizieren. Also ich sage mal, bei allem guten Geiste, der da in irgendeiner Form bei der WP-Gesellschaft vielleicht besteht, Leute ans rettende Ufer zu bringen, die Diskussion verfolgen wir ja gerade in Brüssel auch mit und da wird absolut Hardball gespielt. Solange der Standard nicht geändert wird, darf ich keine Erleichterungsregel anwenden, dann sind Hedge-Beziehungen abzubrechen, Ende der Durchsage.
Ja, wenn das am Ende durchkommt, dann implodieren die Bankbilanzen. Also ich glaube nicht, dass das Hardball durchgehalten wird.
Ja, das haben wir auch immer gesagt, aber ich sage mal, das, was uns von der Seite der Kommission, von ESMA und aus dem Europäischen Wirtschaftsprüferberufsstand entgegenschallt, spricht eine andere Sprache.
Also wenn das durchkommt.
Ja. Also ich hab immer dagegen gehalten, aber ziemlich sage ich mal, alleine als Rufer in der Wüste. Ja, deswegen müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Also nochmal, eine EZB kann an der Stelle nur auf das Thema aufmerksam machen, kann aber selbst keine Leitlinien erlassen darüber, wie ein Standard auszulegen ist. Dafür ist das IASB zuständig, beziehungsweise der nationale Gesetzgeber. Ja, da hat die EZB einfach nur Mandat.
Ja, ja, es ist völlig richtig, Herr Marco, nur das hat, wie gesagt, die EZB in der Vergangenheit auch nicht dazu bewogen, beispielsweise bei Hypo Real Estate oder sowas, nicht Bilanzierungsvorschriften einfach mal zu erlassen und zu sagen, ihr schreibt es jetzt bitte um 50% ab, wo das einfach am Ende zu 98% zurückgekommen ist. Also das nur als kleines Anekdötchen am Rande.
Aber in dem Punkt vielleicht von mir auch noch den Hinweis, also es ist eine Industriearbeitsgruppe, insofern da sitzen ja auch Industrievertreter drin und meine Erfahrung ist halt immer, dass bestimmte Themen besonders betont und gestresst werden und andere nicht. Insofern ist halt die Frage, ob hier praktisch in der Arbeitsgruppe dann praktisch auch umfangen praktisch alle Themen, die wirklich, sage ich mal, jetzt so stressig sind, auch angesprochen wurden, weil der Brief an den IASB hat ja schon ein gewisses Statement gesetzt und der IASB geht ja in seinen Diskussionen jetzt auch sehr stark in die vorgeschlagenen Richtungen.
Ich glaube schon, dass die wichtigen Punkte alle angesprochen worden sind, weil es sind ja die auch hier am Ende in diesem Papier aufgeführt sind. Und man kann schauen, wie hardball man das jetzt spielen will. Ich kann mir das im Moment, ehrlich gesagt, also meine Fantasie übersteigt es, dass das so durchgezogen wird, dass wenn ich da jetzt eine Ineffektivität habe, nur weil sich ein Referenzzins ändert, dass es dann einfach rausfliegt aus dem Hedge-Accounting, das übersteigt meine Fantasie, weil ich weiß nicht, ob den Kollegen beim ESB bewusst ist, um welche Dimensionen wir hier reden. Das ist wirklich groß und viel und das kann Bankbilanzen zum Platzen bringen. Und ich glaube nicht, dass das am Ende rauskommt.
Da kann ich nur sagen, es ist nicht, sage ich mal, die Meinung des ESB an der Stelle entscheidend, sondern an der Stelle ist die Frage, wie schnell die europäischen Instanzen das Ding ins Amtsblatt bringen. Daran hängt es im Moment. Also der Standard ist ja geändert worden und man hat dem Unternehmen gesagt, ihr dürft bis auf Weiteres davon ausgehen, dass ihr die Hedge-Beziehungen durchführen dürft.
Genau.
Was zum Zeitpunkt der Änderung passiert, das heißt, wenn ein harter Eingriff erfolgt und ihr wechselt von Eonia auf Ester, das ist eine Sache, die haben wir im Augenblick unter Beobachtung. Und dafür erarbeiten wir ein Leitlinien. Aber die qualitative Beurteilung, dass die nicht dazu führen soll, dass Hedge-Beziehungen jetzt aufgelöst werden, das ist beim IASB entschieden, muss aber in europäisches Recht noch übernommen werden und dieser Schritt fehlt noch.
Ja, aber das ist auch das Signal, was wir von den Wirtschaftsprüfern haben, dass sie an der Stelle eigentlich keine Sorgen haben. Ja, also das war das, was uns von Herrn Eckes halt gespiegelt wurde, dass sie sagen, dass die Unsicherheit ist eigentlich raus, ESB hat sich geäußert und sollte keine Dramen geben.
Ja, das mag Herr Eckes so sehen, ja, aber manchmal auch damit, das will ich sagen, mal ganz perspektivisch sagen, unsere Wirtschaftsprüferkollegen auch nicht mit den Randbedingungen der Realität geblendet. Also es ist nun mal so, dass es einen legalen Akt gibt, der notwendig ist, der sagt, Sie dürfen eine Regelung nur dann anwenden, wenn sie im europäischen Amtsblatt steht. Ob das jetzt eine sinnvolle oder sinnfreie Übung ist, das überlasse ich jedem Einzelnen, das zu beurteilen. Fakt ist, es ist bislang nicht im Amtsblatt. Es ist gestern die No-Objection-Meldung des Europaparlaments bei der Kommission eingegangen. Die Kommission wird das Kollegium der Kommissare im schriftlichen Verfahren Anfang Januar bitten, das zu verabschieden. Und dann muss es noch ins Amtsblatt gebracht werden. Das dauert normalerweise 2 Wochen und dann ist es fertig. Das heißt, wenn das im Januar erscheint, dann fällt das in die Aufstellungsfrist des Abschlusses und dürfte noch unproblematisch sein. So, wenn in der Zwischenzeit irgendwo der Dritte Weltkrieg ausbricht oder sonst irgendetwas mit einer leicht höheren Brisanz als Rechnungslegung passiert, dann verschwindet das Ding mal von der Tagesordnung, das steht nicht im Amtsblatt, dann dürfen Sie es nicht anwenden. Ich hab meine Kollegen in Europa mehrfach darauf hingewiesen, dass der nach meiner Kenntnis der deutsche Berufsstand hier eine pragmatische Lösung finden wird. Das hat für allgemeines Unverständnis gesorgt. Und hat die Kommission und ESMA auf den Plan gerufen. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Ich weiß, wie Sie dazu stehen. Ich glaube, da haben wir auch keinen Dissens. Der formal juristische Ansatz sieht anders aus.
Ich glaube, Herr Baku, wir haben diese Formalien und die werden auch sicherlich, ich hoffe sehr, dass sie dann rechtzeitig kommen. Ich glaube, für den Moment ist es nicht so dramatisch, ob es jetzt in 2 Wochen oder in 2 Monaten ist, ja, weil so viele Geschäfte sind ja noch gar nicht umgestellt, nicht? Also insofern ist es jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, die Nachfolgeregelung hier für den Eonia, die ist allgemein anerkannt und die führt auch, also wir haben es mal durchgerechnet für uns, wir kommen jetzt nicht zu Hedge-Ineffektivitäten, weil wir nun die 8,5 Basispunkte auf den Ester da drauf schauen, das würde also nicht passieren. Insofern reden wir hier über ganz wenige Geschäfte, vielleicht ein paar neue, die, wenn sie dann umgestellt werden, dass es da mal ein Problem geben könnte. Wenn wir die alle Altbestände irgendwann umgestellt haben, ja, und dann alles durchbewerten, dann kann es Probleme geben, aber das ist nicht das, was uns jetzt in den nächsten 2 Monaten Sorgen macht.
Nee, also insofern, das ist ja auch das, was jetzt, sage ich mal, erst noch in der Lege Verwender-Überlegung ist, da gibt es noch
mehr. Also insofern hoffe ich mal, dass, wenn es jetzt nicht in 2 Wochen ist oder in 1 Monat, wenn es im nächsten Jahr passiert, dann sind wir ganz entspannt.
Dann gehe ich noch kurz mal die Präsentation zu Ende. Wir hatten schon angesprochen, dann und der drittens. Ist nochmal abgebildet der IASB-Projektplan. Der IASB hat es ja, wie gesagt, zweiphasig gemacht. Marco hat es eben angesprochen, das Endorsement der Phase 1 steht kurz bevor, sodass es auch erst im 1.2020 voraussichtlich angewendet werden kann. Phase 2 läuft. Es gab bisher 2 inhaltliche Diskussionen im Oktober und Dezember mit den Themen Classification and Management und diesem Hedge Accounting. Fragestellung, wir erwarten in der ersten Jahreshälfte des nächsten Jahres den Exposure-Trag und diskutieren ihn auch noch sehr gerne. Ja, Dann überspringe ich die nächste Folie und komme zur letzten Folie. Das ist im Grunde genommen das wahrscheinlich, was Sie angesprochen haben, was Herr Flatt geschickt hat, nämlich die Veröffentlichung vom EDW jetzt in der November-Ausgabe der Fachzeitschrift des EDW. Der EDW hat hier auch nochmal auf 2,5 Seiten Stellung genommen, praktisch, wie das Ganze im Kontext des HGB zu lesen ist und auch nochmal deutlich gemacht, praktisch, dass es hier nicht zur Auflösung kommt oder zur Auflösung erneuten Einbuchungen von Finanzinstrumenten und insofern hier auch Sicherheit in den Markt gegeben. Und damit wäre ich mit dem Thema fast am Ende.
Danke dir. Gibt es Rückfragen dazu noch irgendwelchen weiteren Klärungsbedarf? Also sicherlich ein Thema, was vor allem für Finanzdienstleister natürlich von Bedeutung ist. Aber ich weise nochmal darauf hin, das Thema trifft halt jeden, der in irgendeiner Form Derivate im Umlauf hat, die heute auf Euribor referenzieren. Das dürfte die weitüberwiegende Mehrheit sein. Im Bereich dessen, was Hedge Accounting betrifft, egal ob das jetzt HGB oder IFRS ist, sind vor allem jene Sicherungsbeziehungen einer Untersuchung zu unterliegen, die im sogenannten Cashflow-Hedge-Accounting sind, weil ich dort halt eine prospektive Einschätzung geben muss, ob die Sicherungsbeziehung voraussichtlich zukünftig effektiv sein wird. Und da könnte man halt auf die Idee kommen, dass das nicht der Fall ist, denn wenn ich heute schon weiß, dass sich in der Zukunft ein anderer Zinssatz einstellen wird, ich aber nur weiß, dass der sich auf ein Derivat ändern wird, nicht aber zwingend auf dem Grundgeschäft, dann ist zu vermuten, dass es wahrscheinlich zu Ineffektivitäten kommen kann. Also zumindest kann ich nicht mehr einfach sagen, da gibt es nichts. Und hier hat der IASB eine Regelung erlassen, die vorübergehend für Ruhe sorgen soll, die schlicht und einfach heißt, nicht drüber nachdenken, weiterfahren, ja, um das mal ganz kurz zu formulieren. So, und da waren sich alle einig, dass das total sinnvoll ist. Wie gesagt, auch in Europa waren sich alle einig dazu. Wir haben halt nur diesen dämlichen legalen Prozess, der eben dafür sorgen muss, dass das Zeug erst noch ins Amtsblatt kommt. Gut. Ansonsten kann man nur sagen, watch the space. Also die eigentlich interessante Regelung ist in der Tat dann die nächste, die zweite Phase, denn da geht es dann halt nicht mehr nur um diese prospektive Überlegung, sondern es geht dann hart um die Frage, was passiert denn zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich geändert wird. Denn da gibt es natürlich Bewertungsänderungen und die Frage ist, wo bleibe ich mit denen? Ignoriere ich die, gehen die ins Eigenkapital, werden durch die G&V geschleust, führen die zu irgendwelchen Ausbuchungsfragen und wieder Einbuchungsfragen, genau das ist das, was jetzt. Gut, wenn dazu keine weiteren Fragen sind, dann glaube ich, können wir den Tagesordnungspunkt auch abschließen und damit könnten wir dann auch die sehr kurze 46. HGB-Fachausschusssitzung beenden. Wir machen eine kurze Pause.